Nachfolge ganz viele Facetten. Nachfolge, das ist was du richtig gerade, Entschuldigung, gerade schon, vorrat, wenn man gesagt hat damit zu tun, dass ich jemandem hinterhergehe. Das heißt, ich gehe nicht mehr vorne weg, ich gehe hinterher. Ich bleibe hinter ihm her, dem ich vorne weggehe. Die Bibel halt nennt das Jünger sein und Meister sein. Jesus der Meister, wir sind seine Jünger, wir sind die, die ihm nachfolgen, die ihm lernen. Von ihm lernen. Nachfolgen heißt, ich bin Lernender. Ich habe einen Meister, einen, ich sag's mal neudeutsch, der es drauf hat. Der es einfach drauf hat, der kann's. Und ich brauche nur von ihm lernen. Wenn in unserem Alltag allerdings immer wieder vorkommt, dass ein Lehrling irgendwann seinen Meister übertrumpft, mehr drauf hat, wie der, von dem er mal gelernt hat, werden wir das als Jünger Jesu in der Nachfolge Jesu nie schaffen. Weil wir werden nie besser als Gott sein. Wir werden sein Leben lang Lernende bleiben. Aber das, was ich gelernt habe, davon soll ich umsetzen. Das nachmachen einfach, was Jesus vorgemacht hat. In der ersten Predigt zu diesem Thema ging es um den Reiz des Neuen, wenn ich entdecke, wer Jesus für mich ist. Wie so ist, wenn die erste Liebe einsetzt und dann der Weg der Nachfolge beginnt. Heute möchte ich den Blick lenken auf das mächtigste Werkzeug, das Gott uns zur Nachfolge, zur Verkündigung stellt, zur Verfügung stellt. Sein Wort ist das. Paulus schreibt, dass es ein zweischneidig scharfes Schwert ist, das Wort Gottes. Und ein Ausschnitt davon, ist wirklich ein Ausschnitt, wir müssen das ganze Neue Testament eigentlich durchgehen, wenn wir das so ein bisschen wahrnehmen wollen, wie mächtig dieses Wort ist. Aber im folgenden Text von dem Markus, wo wir letztes Mal angefangen hatten, möchte ich mal den Blick darauf lenken, was dieses Wort bewirkt. Wir lesen zunächst aus Markus 1, die Verse 21 bis 27. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum, gleich am nächsten Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie: Was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Jesus befahl dem bösen Geist: Schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Darüber erschraken und erstaunten alle, die in der Synagoge waren. Einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Dieser Jesus verkündet eine neue Lehre und das mit Vollmacht. Seinen Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. Schnell wurde Jesus in ganz Galiläa bekannt. Das Ganze spielt sich ab in Kapernaum. Der nächste. Danke. Kapernaum ist eine Fischerstadt am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Seht auf dem Bild so Reste der Synagoge, Bild ist von Wikipedia, kann man also veröffentlichen, wie sie ausgegraben wurde. Kapernaum war so etwas wie das Basislager. Hier lebte Jesus in der Zeit zwischen seiner Versuchung in der Wüste und seinem ersten öffentlichen Auftreten bei der Hochzeit von Kana. Kapernaum war sein Stützpunkt, hierhin zog er sich immer wieder zurück, nämlich in das Haus von Simon, Petrus und Andreas. Dort heilte er auch die Schwiegermutter von Petrus. Kapernaum war der Ort, an dem Jesus sich über den Glauben des heidnischen Hauptmanns sehr freute, der nämlich überhaupt keinen Zweifel daran hatte, dass Jesus alle Macht hat. Dass Jesus allein durch sein Wort hin heilen kann, er muss sich nicht mal selbst auf den Weg machen. Sprich dir nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, sagte er. In dieser Synagoge wurde Petrus einmal angemacht, weil die Tempelaufseher den Eindruck hatten, Jesu Jünger würden die Tempelsteuer, den Tempelgroschen nicht bezahlen. Und obwohl Jesus sehr oft hier vor Ort war, war Kapernaum überhaupt nicht offen für das Evangelium. Ja, sie waren beeindruckt von der Lehre Jesu, aber die meisten glaubten Jesus nicht. Jesus tat das weh, und bei Lukas lesen wir, wie Jesus sagt: Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Okay, das kam alles viel später, aber wir können zumindest so viel feststellen: Jesus hatte auch so etwas wie ein Zuhause, eine Heimat, eine Anlaufstelle. Und hier lebte er nicht anonym, sondern hier wirkte er. Und obwohl alle ihn kannten, gaben sie dem Wort Gottes keine Chance. Oder vielleicht, weil sie ihn alle kannten? Der Prophet geht nicht in sein Heimatland. Vielleicht kennt ihr das auch. Wir alle haben unser Umfeld, die Menschen, die uns kennen, die wissen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm glauben. aber die auch selbst nicht glauben wollen. Und ebenso wie Jesus trotzdem immer wieder hier predigte und sich um die Menschen bemühte, sollen es seine Nachfolger auch tun. Es zählt auch zu unserer Daueraufgabe, nicht aufzugeben, von Jesus zu erzählen, darauf hinzuweisen, selbst wenn alle schon alles wissen. Auffallend ist aber, wo und wie Jesus sein Wort unter die Menschen bringt. Wie lebt er das? Nicht so faszinierend, er geht zur Verkündigung in den Gottesdienst, in die Synagoge. Wir lesen, es ist Sabbat, also Gottesdienstag bei den Juden. Jesus geht ganz selbstverständlich in die Synagoge. Der Gottesdienst ist für Jesus gesetzt. Bei Lukas heißt es mal kurz und knackig, Jesus ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Ganz selbstverständlich war für ihn der Gottesdienstbesuch. Man heißt, nun kamen sie in die Stadt Kapernaum gleich am nächsten Sabbat, ging Jesus in die Synagoge und redete dort zu den Menschen. Wir merken, Jesus hatte eine gute Angewohnheit. Unser Meister hatte eine gute Angewohnheit uns vorgelegt. Diese Angewohnheit heißt, selbstverständlich ist der Gottesdienstbesuch. Für Jesus war das keine Frage, egal wie viel er zu tun hatte, und ich bin überzeugt, er hatte mehr als wir zu tun. Er wollte im Haus seines Vaters sein, bei der Feier, zu der der Vater im Himmel einlädt. Noch eines fällt auf: Wenn Jesus in den Gottesdienst ging, dann war das für ihn keine passive Angelegenheit. Er setzte sich nur einfach hin, ließ sich berieseln und ging wieder. Schon mit 12 Jahren lesen wir von seinem ersten Gottesdienstbesuch. Da wollte er gar nicht mit den Eltern wieder zurück, der blieb einfach dort. Und die Eltern haben ja später gemerkt, ups, der ist ja gar nicht dabei. Und dann sagt Jesus, wisst ihr nicht, dass ich sein muss, wo mein Vater ist? Hier bin ich zu Hause. Unser Meister sagt, in der Gemeinschaft mit Gott, im Gottesdienst, bin ich zu Hause. Man kann sagen, er liebte das Haus seines Vaters, er liebte das Wort seines Gottes und beschäftigte sich gerne damit. Und das war für Jesus kein Zwang. Wir entdecken immer wieder, dass Jesus das wollte, nicht musste. Er wollte das. Das fordert mich heraus und ich frage dich auch, wie sieht das bei dir aus? Mach doch mal vielleicht in der kommenden Woche so eine Art Selbsttest. Was ist dir am meisten auf dem Herzen? Die Gemeinschaft mit Gott? So zwei, drei Fragen. Worüber redest du schnell und ausgiebig? Womit kommst du mit anderen Menschen ganz schnell ins Gespräch? Oder die andere Frage, wo fällt es dir überhaupt nicht schwer, viel Zeit hin zu investieren und Geld dafür auszugeben? Dann weißt du, was dich am meisten fasziniert. Und was dich am meisten fasziniert, prägt dich auch am meisten. Das ist das, was dich prägt und von dem du dich prägen lässt. Jesu Leben war erfüllt von der Beziehung zum Vater. Gottes Wort predigen und leben, das war sein Lebensstil. Und das lebte er so offensichtlich, dass alle sehen und hören konnten. Jesu Leben wurde so zu einem Erlebnis für alle, die ihm begegneten. Er übte eine unglaubliche Faszination an uns. Und bis auf das dürfen wir von Jesus und seiner Nachfolge lernen. Wo wir mit Jesus leben, wo wir Gottes Wort weitergeben, müssen sich meinen Worten weitergeben. Sagt eigentlich, wenn wir zu den Menschen hingehen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, dort, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, begegnet Jesus in uns diesen Menschen. Und wenn wir mit Jesus leben, aus einer Beziehung mit ihm heraus, in der Nachfolge, wird das auch Menschen immer wieder aufmerksam machen und ansprechen. Ein Schlüssel, um das zu schaffen, ist sicher der Gottesdienstbesuch, der deutlich macht, wie wichtig Gott mir ist, der mir die Kraft gibt, aus der Begegnung heraus mit ihm zu leben, der mir Ermutigung gibt, im Austausch mit den Glaubensgeschwistern. Ich persönlich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir das sehr positiv vorlegten, den Gottesdienstbesuch. Ich komme aus einer relativ großen Familie. Mein Vater hatte 7 Geschwister, die meisten waren verheiratet, hatten Kinder und lebten alle auch in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin. Also wenn wir eine Familienfeier machten, dann konnte durchaus der Gottesdienst mal ausfallen. Und meine Eltern haben das aber nie so gelebt. Die haben mal geguckt, was ist in der Gemeinde dran, und danach richten wir unsere Feier. Haben nicht alle der Familie so gelebt. Aber es hat mich geprägt, ich fand das richtig. Gott gehört an die erste Stelle. Und das erleben wir bei Jesus auch. Und was für Jesus wichtig und selbstverständlich ist, das kann doch, wenn wir Nachfolger sein wollen, in der Nachfolge, im Hinterhergehen, als Lernende leben, für uns nicht weniger wichtig sein. Wie heißt es, wo der Meister ist, da soll auch der Schüler sein. Und bis heute ist der Gottesdienst der Ort, an dem Jesus uns in seinem Wort begegnet, durch sein Wort zu uns redet und uns segnet. Wir tun uns überhaupt nichts Gutes, wenn wir meinen, das brauchen wir nicht. Und der Gottesdienst ist nicht nur zum Wohlfühlen, zur Erbauung da, denn es heißt weiter, Vers 22, die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders, ihre Schriftgelehrten. Mir fällt was auf, Gottesdienst ist eben nicht nur Wellness. Gottesdienst ist Lehre. Jesus lehrt im Gottesdienst. Lehre ist Unterricht. Jesus nutzt also die Sonntagspredigt für Sonntagsschule, auch für Erwachsene. Unterrichtet werden heißt aber, dass ich nicht nur das höre, was ich hören will. Unterrichtet werden heißt, ich bekomme gesagt, was ich wissen muss. Und so sagt Jesus im Gottesdienst durch sein Wort, was wir wissen müssen. Und zwar, ob uns das gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Das ist wie in der Schule, zumindest im ersten Jahr, wo man noch nicht die Fächer frei wählen kann. Da kriegt man einfach gesagt, was man wissen muss. In der Lehre geht das auch, da kann man auch nicht mehr wählen, was will ich wissen, was nicht. Da kriege ich gesagt, was ich wissen muss, um dann später entsprechend leben zu können. Ein Unterschied gibt es, in Schule muss ich hingehen, zu Jesus muss ich nicht hingehen. Ich muss ja nicht einmal mit ihm leben. Will ich aber mit ihm leben, habe ich mich für Nachfolge entschieden, dann gehöre ich doch dahin, wo er ist, wo er auf mich wartet. Und dann höre ich ihm zu, ich höre auf das, was er sagt. Und ich erwarte, dass Gott dann auch durch sein Wort zu mir redet. Und zwar egal, wer da vorne steht und redet. Passiert bei euch bestimmt nicht, habe ich immer über anders erlebt. Dass man sich aussucht, mal hingeht, der predigt heute. Oh, und heute kann man dann ja sehr schön viele andere Gottesdienste live aufsehen. Und der Blickwinkel, die Gemeinde, die Gott mich gestellt hat, wo ich dazugehöre, da wieder mit mir begegnen, da wieder zu mir reden, zwar egal, durch wen er da vorne steht. Er wird mir irgendetwas mitzugeben wollen. Dann mit welcher Erwartung gehst du in den Gottesdienst? So eine warme Dusche für deine Gefühle zu bekommen? Oder geht es darum, Jesus zu hören, ihn zu treffen? Betend sagen, Jesus, was hast du heute für mich bereit? Ich bin überzeugt, wir brauchen diese Tankstelle, in der Gott uns mit dem füllt, was wir brauchen, dass wir auch anderen wieder weitergeben können. Wie sollen wir ohne seinen Input es schaffen, Nachfolge zu leben und etwas weiterzugeben? Dass Jesus predigt, macht auch noch eines deutlich. Es geht eben Gottesdienst, Sie schon mal erwähnt, nicht ums Konsumieren. Jeder Nachfolger kann und soll sich bei dieser Familienfeier der Familie Gottes einbringen. Mit dem, was er hat und was er kann. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten als nur Predigt, Moderation, Musik. Gibt es Kaffeedienst, Begrüßungsdienst, übrigens auch Putzdienst. Ein schöner Raum, der Gott ehrt. Gibt vieles. Hast du deinen Platz schon gefunden, an dem du dich in der Nachfolge auch im Gottesdienst einbringen kannst? Wie gesagt, die zentrale Mitte des Gottesdienstes ist Jesus persönlich. Und darum ist die Predigt, die aus dem Wort Gottes kommt, unverzichtbar. Ich sage bewusst die Predigt, die aus dem Wort Gottes kommt, denn das ist leider auch nicht selbstverständlich. Ich war mal in einer Gemeinde, da wurden tatsächlich Predigten gehalten, ohne dass ein einziges Bibelwort drin vorkam. Und das gehört irgendwie zu der inneren Einstellung der Gemeinde. Ich bin auch nicht lange dort geblieben, weil da fehlt das Entscheidende. Dort, wo das Wort Gottes nicht seine Wirkung entfalten kann, da verpassen wir doch das Wichtigste und das Beste, vor allem das Entscheidende, wenn es um Gott geht. Von drei Wirkungen lesen wir jetzt hier im Text. Das erste, Gottes Wort bewirkt Erstaunen. Warum waren die Menschen entsetzt? Oder tief beeindruckt? Bei Luther heißt es entsetzt. Weil Jesus mit Vollmacht predigte. Vollmacht. Auch so ein altes Wort, ne? Vor der Kinderbibel, weiß nicht, was da drin steht. Nehmen wir das Wort einfach auseinander. Jesus hatte volle Macht. Volle Macht. Er predigte ganz anders als die Theologen, die Schriftgelehrten. Aber was machte denn Jesus anders? Jesus Predigt war keine Wahlkampfrede. Er predigte nicht, um die Zustimmung seiner Zuhörer zu bekommen. Er laberte auch nicht leere Worte. Nein, wer ihm hörte, der hörte den Originalton Gottes. Das gilt auch für uns. Ich finde das wichtig. Denn Jesus sagt doch, wer euch hört, der hört mich. Also wenn ich von Jesus predige, wenn ich sein Wort weitergebe, kann es nicht darum gehen, dass ich das den Menschen weitergebe, was ich denke, sondern was Gott denkt. Es geht auch weiter. Jesus sagt nicht nur, wer euch hört, der hört mich. Er sagt doch, wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet Gott, der mich gesandt hat. Wir haben also die gleiche Autorität von Jesus bekommen in der Nachfolge. Der Meister sagt, du bist mein Jünger, dazu stehe ich. Und bis heute gilt auch, was Paulus an die Gemeinde in Rom zugeschrieben hat, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort und aus dem Wort Christi. Gottes Wort kann nur dann seine volle Wirkung entfalten, wenn es der Originalton Gottes ist. Unverfälscht, nicht der Modemeinung angepasst, nicht das, was man als Zuhörer vielleicht sogar hören möchte. Als ich noch in Trier wohnte, und Studentenstadt. Da gab es öfters mal vor, dass ich Studenten mit der Fahrgemeinschaftsbörse mitnehmen konnte. Ich habe gemerkt, oben in der Pampa, wo ich jetzt wohne, da passiert das nicht, da gibt es sowas nicht. Es ist kein Bedarf da. Aber war ich fasziniert, da war eine junge Studentin dabei. Katholikin, wir kamen im Auto ins Gespräch über den Glauben. Und dann sagte sie mir, ja, ich werde aus der katholischen Kirche austreten. Finde ich grundsätzlich schlecht, aber ihr trotzdem nachgefragt, warum? Was ist so der Grund? Und da war ich total spannend, ihre Antwort. Die sagte, wird mir zu viel, ich sage zu meinen Leuten bla bla geredet. Soziales, politisches. Wenn ich schon in die Kirche gehe, dann will ich was anderes. Das sagt eine junge Studentin. Fand ich klasse. Ich habe dann zwei Gemeindeadressen später geben dürfen, wo sie lebte. Sag, vielleicht guck doch mal da in eine freie Gemeinde rein, vielleicht erlebst du es da anders. Klartext, die Menschen wollen Klartext, sie wollen wissen, was Gott will. Und darum muss ich mir die Frage stellen, aber auch nicht nur für andere, höre ich mir selber denn auch diesen Klartext gerne an. Denn es ist nicht nur eine Frage der anderen, ich kenne das doch auch, wenn ich dann was gehöre aus dem Wort Gottes und er stellt mein Denken, mein Tun in Frage, dann muss ich ja selber damit eine Entscheidung treffen. Lasse ich Gottes Wort an mir wirken, indem ich sage, okay, ich tue es, oder tue ich es nicht? Und wir leben in einer Zeit, wo das gar nicht selbstverständlich ist, wo man ganz anders leben kann. Ich denke fast, dass Paulus schon unsere Zeit vor Augen hatte, als er in Timotheus schrieb, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das ist wieder altes Deutsch, aber ich finde es schön formuliert. Nachdem wir die Ohren jucken, also das, was ich gerne hören möchte. Und ganz ehrlich, ich muss ins Internet gucken. Ihr findet für alles, was ihr gerne hören möchtet, irgendeine theologische Begründung. Irgendeiner wird schon das passend dazu sagen. Wenn ich aber so lebe, dann schließe ich mich von der großen Kraft des Wortes Gottes aus. Und wie mächtig dieses Wort ist, sehen wir es live bei dem, was Jesus erlebte. In der Synagoge heißt es, Vers 23 war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Jesus befahl dem bösen Geist, schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Gottes Wort wirkt, Gottes Wort wirkt Freiheit, bewirkt Freiheit. In diesem Gottesdienst, wo Jesus predigt, ist auch ein Mann, der hier, das kommt sonst nicht so oft vor, der hier extra erwähnt wird. Und dass dieser Mann ausgerechnet mit seiner Belastung, mit seinem Geist, den er eigentlich gar nicht zu Gott bringen will, im Gottesdienst auftaucht, zeigt doch, dass da in diesem Menschen eine Sehnsucht da ist, Gott zu begegnen. Sonst wäre er nicht dahin gekommen. Es wird auch deutlich, er ist unfrei. Er wird von einem unreinen Geist beherrscht, heißt es. Wie das genau aussieht, was das genau bedeutet, erfahren wir hier nicht. Aber offensichtlich ist, dass er nicht tun und lassen kann, was er will. Irgendwie fremdgesteuert. Wir leben in dieser kurzen Begebenheit, die wir lesen können, wie der Geist seine Stimme benutzt, wie der Geist bestimmt, was er sagen muss und dass dieser Geist sich völlig frei mit dem Gottesdienst zu Wort meldet. Wahrscheinlich fängt irgendeiner an, ihm plötzlich zu reden. Oh, muss für alle schon aufhören, komisch gewesen sein. Weniger komisch, total spannend dagegen finde ich, was der Geist sagt. Was dieser unreine Geist mitten im Gottesdienst von sich gibt. Ich habe fast den Eindruck, der ist klüger als die meisten Menschen, die da waren. Er erkennt nämlich in diesem Zimmermann Jesus den Sohn Gottes, den von Gott auserwählte. Und dieser Geist weiß um die volle Macht, die Jesus hat, auch über ihn. Und er hat Angst, weil er weiß, dass er gegen Gott keine Chance hat. Übrigens ganz schön, das zu wissen. Falls ihr irgendwann Angst habt, ihr könnt irgendwie mit Geistern, widergöttlichen Geist in Berührung kommen. Gottes Geist ist immer stärker. Braucht man keine Angst haben. Und er schreit nun über den Mund dieses Mannes heraus, du bist gekommen, uns zu vernichten. Ziemlich auffallend, dieser unreine Geist laut bekennt, wer Jesus ist. Hemmungslos. Wie lautstark bekennen wir, wer Jesus ist? Der Geist hat ja recht, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das betrifft diesen Geist. Das tut Jesus aber nicht um des Geistes willen, um zu zeigen, ich bin hier der Platzhirsch. Nein, Jesus tut das, um diesen Menschen, der belastet ist, frei zu machen. Er möchte diesen Menschen Freiheit schenken. Er hat immer seine Menschen im Blick und hat die Sehnsucht, Menschen wieder die verlorene Freiheit des Paradieses zurückzugeben. Nachfolge heißt immer, auch wenn wir es meistens nicht so extrem wie hier erleben, dass wir eine Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes geführt werden. Und wenn manchmal haben wir trotzdem das Gefühl, Glaube wäre so zwanghaft, dann müssen wir nochmal genau hingucken, woran das liegt. Denn Jesus möchte uns in die Freiheit führen. Und wie macht er das hier bei diesen Menschen? Jetzt kommen wir wieder auf die Wirkung des Wortes. Jesus bedroht den Geist. Er macht nichts, er sagt es einfach. Mit seinem Wort. Mit dem Wort Gottes verbietet er diesen Geist zu reden und er muss schweigen. Jesus befiehlt, verschwinde und er verschwindet. Der Geist hat keine Chance anzukommen, weil Gottes Wort wirkt. Es ist Hammer, weil Gottes Wort wirkt. Wir haben jetzt keinen, geht zumindest davon aus, keinen mit einem unreinen Geist hier heute im Gottesdienst. Am Gottesdienst erleben ganz unterschiedliche Menschen. Und wie dieser mit seinem unreinen Geist willkommen war, soll jeder im Gottesdienst willkommen sein. Jeder soll die Möglichkeit haben, dieses machtvolle Wort Gottes im Originalton zu hören und dann zu erleben, dieses Wort wirkt, auch wenn es zu einem erbitterten Kampf führen kann. Und dazu muss ich jetzt nicht unbedingt ein Besessener sein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn ich merke, dass Gott mich in Frage stellt, kann das auch ein ziemlich erbitternder Kampf in mir sein, in mir auslösen. In dieser Frage tue ich, was Gottes Wort sagt. Und ich finde es in dieser Geschichte so spannend, wie dieser Besessene diesem Kampf standhält. Und da sehe ich eine ganz große Sehnsucht nach dieser Befreiung heraus. Er hätte sagen können, ich gebe es auf. Viele geben auch auf. Nein, er hält diesen Stand. Und nur so erlebt er die volle Macht des Wortes Gottes, weil sie die volle Wirkung entfalten kann. Wenn passiert, was passieren muss, das Böse muss weichen, es hat in Gottes Gegenwart keinen Platz. Wie reagierst du, wenn Gottes Wort dich trifft? Wenn du hörst, dass deine Überzeugung in Frage gestellt wird? Wir haben im christlichen Bereich zwischen so viele Themen, wenn es geht um Sex vor der Ehe, Homosexualität, Gender, alles Mögliche. So viele Themen, wo wir die Bibel versuchen wollen, umzuerklären. Aber es können ganz andere Themen sein, die dich ganz persönlich betreffen. Kann etwas völlig anderes sein. Was ist das, wenn Gottes Wort dich trifft? Wie reagierst du? Was tust du? Und wisst ihr, Freiheit erlebt nicht, wer sich die Lehrer sucht, die einem sagen, was man hören will. Freiheit erlebt, wer den Originalton Gottes sich aussetzt. Wer den Mut dann hat, zu sagen, ja, das habe ich bis jetzt falsch gemacht. Aber ich will es anders machen. Und wisst ihr, wir haben einen Gott, und das gehört auch zur Freiheit des Wortes Gottes dazu, dass Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht treu und gerecht. Das heißt, ich kann das ändern. Ich muss nicht aufhäufen, es verstellen. Ich kann sagen, Jesus, ja, ich habe es getan. Aber dein Wort verspricht mir die Vergebung. Auch eine machtvolle Wirkung des Wortes Gottes, denn Gottes Liebe hat immer unser Bestes im Blick, nämlich uns nie unter Druck setzen, da einnehmen. Und darum sagt er mir, weil er mich liebt und weil er das Beste für mich will, nicht mehr das, was ich hören möchte, aber das, was ich hören muss. Und ganz ehrlich, wer einen richtig guten Freund und eine richtig gute Freundin hat, das sind doch auch die Einzigen, die mal mir sagen dürfen, das, was du ja gerade gemacht hast. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Pass mal auf. Wir tun das doch hoffentlich auch. So ein guter Freund will Jesus auch für uns sein. Ehe mir das vielleicht manchmal nicht die erhoffte Streicheleinheit für die Seele ist, wenn Gottes Wort nicht trifft, wird es doch immer eine heilsame Anwendung Gottes sein. Eine Heilsanwendung. Wenn ich zum Arzt gehe und Therapie brauche, dann sage ich auch nicht mehr, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall, sagt der Arzt, okay, jetzt mach mal da Bewegungstherapie. Dann sage ich, nö. Ist mir zu aufwendig. Natürlich mache ich es, weil ich gesund werden will. Und so auch Gottes Wort, wenn er zu uns redet, wenn sein Wort an uns wirkt. Und wie das ist, wenn Gottes Wort wirkt, dürft einmal erleben, ein unglaublich positives Beispiel. Da war einer, den habe ich in der Jungschar schon gehabt, der war dann vom Glauben ziemlich weg. In die rechte Szene gekommen. Sein Vater, der war auch noch im Leitungskreis in der Gemeinde, der musste öfter mal rausrücken und Kontakt zur Polizei hatten sie auch dann so manches Mal, war nicht schön für ihn. Und irgendwann taucht dieser junge Mann bei mir auf und sagte, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen näher zu Gott ran. Ich weiß nicht mehr, in welchen Worten er es gesagt hat, aber zu deutlich, ich möchte wieder. Und meine Bibel liegt auch schon wieder auf dem Nachttisch. Er sagt, super, aber es nützt nichts. Du musst anfangen zu lesen. Das können wir allen sagen, du musst anfangen zu lesen. Und er tat das. Und was ich dann, ich habe es wirklich nur einmal bis jetzt so intensiv bei ihm erlebt. Der verstand die Bibel. Der hat die am Stück, jetzt nicht in ein, zwei Tagen, aber in wenigen Wochen durchgelesen. Und er kam wieder an, was in Gesprächen, da habe ich ihn über Jahre begleitet, was er entdeckt hatte, wo er Fragen hatte. Ging auch noch zu einem anderen und witzigerweise sagte er ihm das Gleiche. Und er hat sich total verändert. Der hat die Bibel durchgelesen, durchgeschlungen. Er fing an, kam in den Gottesdienst, kam aus der letzten Reihe hinten. Und je mehr er zu Jesus wieder rankam, auch bildlich, rückte er weiter vor. Und bis am Schluss stand er vorne, hat für den Jugendhaus, einen jungen Erwachsenenhauskreis eingeladen, für den Gebetskreis eingeladen, am Schluss fing er noch an zu predigen. Das letzte, was ich in der Gemeinde, weil ich einen Schritt weg tun durfte, war ihm zu trauen. Er hat eine Frau kennengelernt, die er geheiratet hat. Und auch das sagte mir vor der Hochzeit, wie ich die Bibel noch einmal durchgelesen habe. Hammer. Und ich habe nur gestaunt, weil ich habe nichts gemacht. Gottes Wort wirkt. Er hat nur Bibel gelesen. Und Gottes Wort wirkt an ihm. Er hat es zugelassen. Faszinierend. Und diese volle Wirkung des Wortes Gottes ist das, was wir erleben dürfen, was wir auch anderen weitergeben dürfen. Ich finde es auch so interessant, Open Doors erzählt oft davon, auch wenn sie unter Muslimen einfach nur die Bibel weitergeben. Sagt, fangt an, Bibel zu lesen. Und auch die erleben Gottes Wort wirkt. Und hier lesen wir ab Vers 27, wie Gottes Wort diese Wirkung auch nochmal Wirkung zeigte. Da heißt es, darüber erschraken und staunten alle in der Synagoge. Einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Dieser Jesus verkündet eine neue Lehre und das mit Vollmacht. Seinen Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. Schnell wurde Jesus in ganz Galiläa bekannt. Ja, Gottes Wort kann auch aufschrecken und erschrecken bewirken. Die volle Macht Jesu zeigt sich nicht nur in klaren Worten, sondern auch in konkreten Wirkungen. Das wird mit Vollmacht beschrieben. Wir wissen auch von anderen Predigten von Jesus, die auch volle Macht hatten. Die einen waren begeistert, erlebten, wie Gottes Wort befreit. Die anderen wurden wütend, wollten es nicht hören, wollten es bekämpfen. Auch das ist eine ganz logische Folge. Also wenn ich von Jesus erzähle, geht es mir wie Jesus selber als Nachfolger, es wird nicht auf Begeisterung stoßen. Wenn Leute kommen, der spielt hinter Mittler. Kennt sich auch alles, was man zu hören bekommt. Man kann, wenn Gottes Wort einen trifft, auf sehr unterschiedliche Weise erschrecken. Man kann beeindruckt, überführt sein. Man kann erschrocken sein, wenn man sich ertappt fühlt. Man kann aber auch erschrecken, weil man einer falschen Illusion hinterhergelaufen ist. Ein letztes Beispiel, wie Gottes Wort wirkt. Ich kenne das Ende von dieser Geschichte noch nicht, was ich jetzt erzähle. Vor gut zwei Jahren war ich zu einer Reha und hatte einen Hamburger als Tischnachbar. Haben uns gut verstanden, so gut, dass wir bis heute einmal im Monat miteinander telefonieren. Er hat mich auch einmal in Trier besucht und wie wir da waren, ich habe ihm die Stadtmission gezeigt. Beim Frühstück haben wir dann ausgiebig gefrühstückt, kamen so manche Glaubensthemen auf den Tisch, aber es ging nie tiefer. Und als er weg war, sagte ich zu meiner Frau, schade eigentlich. Eigentlich hatte ich gehofft und darum gebetet, dass ich mehr tue. Wir haben weiter telefoniert und dann einige Monate, ich weiß nicht, wie es waren später, kündigte am Ende des Gesprächs an und sagte er weiter, wenn wir das nächste Mal telefonieren, ich will nur, dass du dich schon darauf einstellen kannst, dann möchte ich mal zu meinem Glauben reden. Du hast mir da Dinge gesagt, als ich bei dir war, Monate später. Die haben für mich für schlaflose Nächte gesorgt. Wir sind im Gespräch, haben wir darüber gesprochen. Die nächsten zwei Gespräche waren nichts. Jetzt vor kurzem das letzte Gespräch ging es wieder um Thema Glauben. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich bete darum. Aber Gottes Wort wirkt. Ja, wisst ihr, das ist das Faszinierende, was wir erleben dürfen. Es geht nicht um uns. Wir müssen auch keine Angst haben. Einfach Gottes Wort den Menschen weitergeben und gespannt sein, was Gott daraus macht. Denn das ist das Werkzeug, das Gott uns die Hand gibt, sein Wort. Ein Wort voller Kraft. Ein Wort, das mich verändert und andere verändern kann. Amen.